Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Vertrauen ist das Fundament der therapeutischen Beziehung. Wie sieht das in der Praxis aus? Nun, eine Patientin berichtet zum Beispiel davon, dass sie von ihrem Partner betrogen werde und nun vollends das Misstrauen in Menschen verloren habe. Ein anderer Patient bleibt im Erstgespräch auffallend einsilbig und verfolgt misstrauisch jede Bewegung der behandelnden Psychiaterin. Eine dritte herzkranke Patientin berichtet, dass sie seit der Implantation eines Schrittmachers kein Vertrauen mehr in ihren Körper habe und Körpersignale oft als lebensbedrohlich interpretiere. Die Fallbeispiele zeigen, dass Vertrauensstörungen ein häufiges klinisches Phänomen darstellen. Insbesondere in der Psychotherapie geht es nicht selten darum, dass wir durch die therapeutische Beziehung Vertrauen erst einmal aufbauen und zurückgewinnen müssen. Der Begriff des Vertrauens hat eine Grundlage, die Erik Erikson einmal mit dem Begriff des Urvertrauens formulierte und bezeichnete. Vertrauen ist also noch einmal gegründet auf eine tiefere Schicht. Und damit eröffnete Erikson erstmals auch Verständnis dafür, warum viele Patientinnen von frühester Kindheit an Probleme haben, sich und anderen überhaupt Vertrauen zu schenken. Und das begegnet uns natürlich auch besonders oft in der Psychotherapie. In letzter Zeit haben die englischen Psychoanalytiker Fonagy und Allison ein weiteres Konzept des Vertrauens vorgeschlagen, nämlich das epistemische Vertrauen. Das Vertrauen, das wir haben, das in andere, nämlich dass sie uns das Richtige mitteilen, dass sie uns richtige Berichte, Informationen, Kenntnisse vermitteln. Auch ein wichtiges Vertrauen, das wir von früher Kindheit an benötigen, weil wir ja darauf angewiesen sind, von anderen zu lernen. Epistemisch heißt also auf Wissen bezogen, auf Kenntnisse bezogen, die wir erwerben müssen. Und solches epistemische Vertrauen brauchen wir bis heute, weil wir von vielen Ereignissen gar nicht durch persönliche Kenntnis wissen können, sondern uns auf die Informationsvermittler, die Informationsträger verlassen müssen. Ein heute zunehmend problematisch gewordenes Vertrauen, wie wir an den Verschwörungstheorien feststellen können. Nun, ich möchte in meinem Vortrag Vertrauen auf verschiedenen Ebenen beschreiben. Zunächst einmal auf der Ebene des unmittelbar intentionalen Vertrauens, wie man es nennt. Also das Vertrauen, das man in bestimmte andere Menschen, in bestimmte Situationen hat. Und dann will ich ein Grundvertrauen als existenzielles Gefühl beschreiben, das eine grundsätzliche Sicherheit in der Welt vermittelt und das eine Hintergrunderfahrung des Lebens bildet. Ich beginne also mit einer Untersuchung des offensichtlicheren Phänomens des intentionalen Vertrauens. Jetzt funktioniert's. Gut. Und anschließend beschreibe ich das Grundvertrauen, gehe auf einige Vertrauensstörungen in der Psychopathologie ein und schließe mit psychotherapeutischen Überlegungen. Vertrauen wir einer anderen Person ein Geheimnis an oder trauen wir etwas zu, dann haben wir es mit dem alltäglichen Phänomen des Vertrauens zu tun, dem intentionalen Vertrauen. Es wird deswegen als intentional bezeichnet, weil es auf eine oder mehrere Personen gerichtet ist und nicht die Existenz und unser Leben als Ganzes betrifft. Einer anderen Person schenken wir deshalb Vertrauen, weil sie uns bereits in der Vergangenheit nicht enttäuscht hat oder auch, wenn wir ihr eine zweite Chance geben wollen, trotz negativer Vorerfahrungen. Und damit wird deutlich, dass dieses intentionale Vertrauen auch eine Wahlmöglichkeit einschließt. Es kann immer auch entzogen werden. Und indem wir dem anderen vertrauen oder misstrauen, gestalten wir die Beziehung zu ihm natürlich grundlegend. Dieses Vertrauen kann auch als eine gefühlsnahe Beziehungsqualität beschrieben werden. Insofern ist das den Gefühlen, den Emotionen verwandt. Aber anders als bei den eigentlichen Emotionen wie Freude oder Ärger, steht beim Vertrauen ja nicht der nur momentane Gefühlszustand im Vordergrund. Es handelt sich ja vielmehr um eine anhaltende Gefühlseinstellung. Man kann sie auch als eine Gesinnung bezeichnen. Und sie impliziert immer eine dem anderen wohlgesonnene Einstellung, damit auch eine Verhaltenserwartung. Wer vertraut, der geht davon aus, dass der andere zu seinen Zusagen oder Versprechen steht und sich nicht als betrügerisch erweisen wird. Sehen wir uns noch einige Charakteristika des intentionalen Vertrauens etwas näher an. Den Zukunftsbezug, die atmosphärische Qualität, die Verletzlichkeit, die damit verbunden ist und die Freiheitsgrade, die es erlaubt. Vertrauen stellt, wie wir gesehen haben, eine anhaltende Einstellung gegenüber anderen Personen dar. Als solche ist es grundsätzlich auf eine offene, gemeinsame Zukunft gerichtet, die man optimistisch vorwegnimmt. Vertrauen eröffnet damit positive Möglichkeiten des anderen, während sich im Misstrauen vergangene Enttäuschungen zu einer Haltung verfestigen, die solche Möglichkeiten eher verschließt. Vertrauen hat also einen öffnenden Charakter im Hinblick auf die Zukunft, Misstrauen eher einen verschließenden Charakter. Vertrauen ist weiter eine soziale Atmosphäre, besitzt eine spezifische atmosphärische Qualität und Stimmung, die es unseren gemeinsamen Situationen verleiht. Eine Atmosphäre des Misstrauens wird leicht als unbehaglich, unheimlich oder bedrohlich empfunden. Vertrauen vermittelt eine Atmosphäre von Beheimatung und Sicherheit, in der es einem leichter fällt, sich anderen anzuvertrauen und sei es auch mit seinen Schwächen. Und gerade dieses sich anvertrauen wirkt dann wiederum vertrauensfördernd. Eine Stimmung des Vertrauens kann so eine sozusagen ansteckende Wirkung ausüben, so wie aber auch umgekehrt das Misstrauen ansteckend wirkt. Generell tendiert Vertrauen dazu, sich durch einen Vertrauensvorschuss eher zu vertiefen und auszubreiten. Und Vertrauensverhältnisse haben auch eine wechselseitige Dynamik. Wer Vertrauen erfährt, kann leichter selbst Vertrauen schenken. Jedes Vertrauensverhältnis birgt aber auch die Gefahr, enttäuscht oder missbraucht, verletzt zu werden. Und wer Vertrauen schenkt, der akzeptiert daher immer auch eine gewisse eigene Verletzbarkeit. Dazu wiederum benötigt er Selbstvertrauen. Denn er muss sich zumindest implizit die Fähigkeit zutrauen, eine potenzielle Enttäuschung zu bewältigen. Umgekehrt fällt es selbst unsicheren Personen in der Regel schwerer, anderen zu vertrauen. Vertraut man allerdings blind, dann schenkt man einer Person Vertrauen, auch wenn man sie zu wenig kennt oder es Anzeichen gibt, dass sie das Vertrauen missbrauchen könnte. Dann kann im Einzelfall ein Schaden entstehen, der schwerer wiegt als der mögliche Nutzen eines geglückten Vertrauensverhältnisses. Dennoch, im Allgemeinen kann der soziale Wert von Vertrauen über die Gesamtheit der Beziehungen hinweg sicher als größer angesehen werden als der mögliche Schaden. Unser Zusammenleben basiert zentral auf dem Vertrauen. Es reduziert die psychische Anspannung und Ängstlichkeit gegenüber der Zukunft. Es ist auch einfach ökonomischer als Misstrauen. Es kostet nicht so viel Energie. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, sagt Lenin, aber kontrollieren Sie mal den anderen ständig. Das ist eine ständige Wachsamkeit, eine ständige Anstrengung. In der Eifersucht zum Beispiel kann das eine Person ganz und gar in Beschlag nehmen. Vertrauen hingegen ermöglicht eine ruhige, eine eher gelassene Einstellung gegenüber der Zukunft. Insofern ist Vertrauen auch keine rein rationale Nutzen-Risiko-Konstellation. Wenn die im Vordergrund steht, wie etwa bei bestimmten politischen Beziehungen, denken wir an den nuklearen Gleichgewicht des Schreckens. Hier kann man eigentlich nicht wirklich von Vertrauen sprechen, sondern eher von einer kalkulierten wechselseitigen Erwartung. Vertrauen erhöht dann weiter den Freiheitsspielraum der Beteiligten. Indem sie einander vertrauen, reduzieren sie die Unsicherheit und die Komplexität, die Unvorhersehbarkeit von sozialen Situationen. Wer Vertrauen schenkt, kann, wie schon gesagt, gelassener mit der Situation umgehen, erspart sich die Anstrengungen der Absicherung. Aber auch der Vertrauensempfänger gewinnt Freiheit, denn er wird in seinem Verhalten weniger kontrolliert und kann Herausforderungen eigenständig bewältigen. Und darin liegt für ihn auch ein Entwicklungspotenzial. Der Vertrauensvorschuss, den er erfährt, kann eine Anerkennung bedeuten, stärkt sein Selbstvertrauen. Er kann seine Fähigkeiten entfalten, mehr Selbstwertgefühl entwickeln. So können Kompetenzen und Fähigkeiten zum Vorschein kommen, die ohne das Vertrauen gar nicht erschlossen werden könnten. Gelebtes Vertrauen ist daher ein Schlüsselmoment interpersonaler Beziehungen. Nun gehen wir weiter zu dem schon angekündigten basalen Vertrauen. Das intentionale Vertrauen ist also eine bestimmte Beziehungsqualität, eine bestimmte Einstellung. Das Grundvertrauen hingegen ist ein existenzielles Gefühl, eine Hintergrundstimmung, die unser In-der-Welt-Sein insgesamt prägt. Als solches stellt es die basale Vertrauenserfahrung dar, auf die das intentionale Vertrauen erst aufbauen kann. Das Grundvertrauen schließt so etwas wie die unbestimmte Erwartung ein, dass die Welt sich nicht als grundlegend feindselig erweisen wird. Dass die Dinge schon im Großen und Ganzen so ablaufen, wie wir es erwarten. Es schließt auch die Fähigkeit ein, mit Widerfahrnissen oder Wechselfällen des Lebens grundsätzlich zurechtzukommen, also ein grundlegendes Selbstvertrauen. Insofern meint Grundvertrauen ein vorreflexives Erleben von grundsätzlicher Stabilität, Verlässlichkeit der Welt, des Selbst und der anderen. Schauen wir uns das Selbstvertrauen noch etwas näher an. Dazu gehört das grundlegende Erleben von Selbstkohärenz, also die Gewissheit der eigenen Person im Zeitverlauf, Vertrauen auf die eigenen Körpergrenzen und die eigene Selbstständigkeit gegenüber anderen. Wir können uns von anderen unterscheiden und werden von ihnen nicht überwältigt. All das ist verankert in der Erfahrung des eigenen Leibes, den man selbstverständlich bewohnt und der einem Handlungen und Bewegungen ermöglicht. Der Phänomenologe Husserl sprach einmal vom grundlegenden Gefühl des Ich kann, gewissermaßen einem Potentialitätsvertrauen, einem Vertrauen in die eigene Möglichkeit, das allen unseren Handlungen zugrunde liegt. In der frühen Kindheit eignen wir uns mit den leiblichen Fähigkeiten und Gewohnheiten auch ein Selbstvertrauen, ein leibliches, verankertes Selbstvertrauen an. Und Erfahrungen der Anerkennung von anderen führen zu dem Erleben von Selbstwirksamkeit und auch Selbstwert. All das gehört zu dem Grundvertrauen, das wir benötigen, um in die Welt hineinzuwachsen. Husserl wies auch darauf hin, dass alles menschliche Vertrauen auf einem Glauben beruhe, dass die Welt sich im Wesentlichen wie bisher fortsetzen werde. Er sprach von dem Urglauben, der Urdoxa. Dieser Glaube in die Beständigkeit und die Verlässlichkeit der Welt entwickelt sich mit der Erfahrung der Verlässlichkeit der anderen Menschen, die dem Kind durch geteilte Aufmerksamkeit und gemeinsames Tun die Vertrautheit mit der Lebenswelt vermitteln. Und das impliziert auch die Weitergabe grundlegender, unhinterfragter Gewissheiten, die wir haben, Normen, Annahmen über die Welt, die dem jeweiligen kulturellen Common Sense zugehören und die das Weltvertrauen stabilisieren. Das epistemische Vertrauen, das ich zu Beginn angesprochen habe, ist hier gemeint. Also wir sehen, Grundvertrauen ist ein vielschichtiges Phänomen, das das Erleben der Verlässlichkeit des eigenen Selbst einschließt, ebenso wie das der Verlässlichkeit der Mitwelt, der Umwelt. Nun sehen wir uns noch einmal etwas näher an, wie dieses Vertrauen entsteht. Erikson beschrieb das Urvertrauen als eine kindliche Erfahrung der Verlässlichkeit und des Wohlwollens der anderen. Die Bindungsforschung hat diese Konzeption nun erweitert um die biologisch verankerte Rolle der sicheren primären Beziehung, die der Regulation kindlicher Bedürfnisse dient. Grundvertrauen erwächst nun in einer Atmosphäre der Geborgenheit und des vorbehaltlosen Wohlwollens durch haltgebende Beziehungserfahrungen, sichere Bindungen, wie es dann auch genannt wird. Eine solche vertrauensvolle Atmosphäre beinhaltet auch einen validierenden, einen wertschätzenden Aspekt. Der Säugling darf nicht bloß das Mittel der Befriedigung der Eltern sein, sondern muss von ihnen als eigenständige Person anerkannt werden. Und eine solche Haltung der Wertschätzung und Anerkennung manifestiert sich nicht zuletzt im leiblichen Ausdruck der primären Bezugspersonen, der Mutter, des Vaters, etwa in einer zugewandten Körperhaltung, im liebevollen Blick, in einer sanften Sprachmelodie, in den Erfahrungen des berührt, gehalten, getragen Werdens, des geherzt Werdens, liebkost Werdens. Das Erleben einer solchen geborgenen Atmosphäre, resonante Beziehungserfahrungen, wie wir es nennen können, schlägt sich von Geburt an in einem impliziten Gedächtnis nieder, das Kinder bereits aufweisen, bevor sie sich bewusst an bestimmte Ereignisse erinnern. Es ist das implizite, selbstverständlich ablaufende, zwischenleibliche Gedächtnis, wie man es nennen kann, ein Gedächtnis für die Interaktionen, für das, was wir mit anderen erfahren haben. Das sind gemeinsame kleine Interaktionssequenzen, die so etwas vermitteln wie ein implizites Gefühl dafür, wie es ist, mit anderen umzugehen, wie es ist, gehalten zu werden, wie es ist, ein Lächeln auszutauschen, wie es ist, beim gewickelt werden die Mutter anzusehen, das Stillen. All das sind kleine Interaktionssequenzen, die der Säugling schon lernt und erwartet und auf deren Basis er das Vertrauen in andere entwickelt. Also ein Niederschlag, eine Sedimentierung von gelingenden Beziehungserfahrungen. Und das geht in unser unbewusstes Gedächtnis, unsere unbewussten Erwartungen ein, davon, wie wir anderen zwischenleiblich begegnen, wie wir mit ihnen in Resonanz stehen. Ein epistemisches Vertrauen, wie gesagt, kommt hinzu. Es handelt sich um etwas wie die Lernprozesse, die zwischen Kind und Erwachsenen ablaufen und die einer natürlichen Pädagogik entsprechen, die das Kind vertrauen lässt, dass die Erwachsenen ihm etwas mitteilen, dass sie es etwas lehren, was es für die Welt benötigt. Und Kinder entwickeln dieses Vertrauen oder bringen dieses Vertrauen in die gemeinsamen Interaktionen mit. Sie sind darauf ausgerichtet, von anderen zu lernen und ihnen dabei ihre Kenntnisse zu glauben. Im 2. bis 5. Lebensjahr geht es weiter mit Prozessen der Interaktion, die dann aber auch eine Perspektivenübernahme einschließen, also die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen und ihre Perspektive nachzuvollziehen. Man kann das auch als eine Mentalisierung bezeichnen. Theory of Mind spielt dabei eine ähnliche Rolle. Es geht um Prozesse, in denen wir die anderen in ihren Absichten, in ihren Gedanken, in ihren Wünschen, Intentionen verstehen lernen und damit unsere Möglichkeiten erweitern, in sie Vertrauen zu haben. Das Konzept der Mentalisierung ist also eines, das für die Psychotherapie besonders wichtig geworden ist, weil es darum geht, auch über Schranken des Verstehens hinweg und über Misstrauenserfahrungen hinweg, sich in andere hineinversetzen zu lernen. Etwas, was in der Psychotherapie gerade von Menschen mit frühen Störungen besonders geübt und besonders praktiziert wird. Damit komme ich zur Psychopathologie der Vertrauensstörungen, für die ich zwei Beispiele geben will, die posttraumatischen Belastungsstörungen und die frühen Persönlichkeitsstörungen, die Borderline-Persönlichkeitsstörungen. Das einmal entwickelte Grundvertrauen kann erschüttert werden, wenn traumatische Erlebensereignisse die Kontinuität, die Selbstverständlichkeit, die Vertrautheit der Welt in Frage stellen. Es geht eben doch nicht einfach so weiter wie bisher. Posttraumatische Belastungsstörungen nach einer Gewalttat oder anderen massiven Erfahrungen, es kann auch ein Herzinfarkt sein. Solche Störungen sind dadurch charakterisiert, dass das basale Vertrauen in die Verlässlichkeit der Welt und der Mitwelt in Frage gestellt ist. Nun kann das Opfer der Traumatisierung Schritt und Tritt auf etwas stoßen, was in ihm das Trauma wieder wachruft. Tiefgreifende Veränderungen des impliziten Beziehungsgedächtnisses sind die Folge. Das heißt, der Traumatisierte sieht in anderen immer implizit schon mögliche Bedrohungen, mögliche Täter. Er bleibt durch eine Kluft von den anderen Menschen getrennt, denn sie erscheinen ihm entweder als potenziell bedrohlich oder sie sind vielleicht auf seiner Seite, aber sie sind zu schwach, um ihn vor einer möglichen Gewalt zu schützen. Das verändert das existenzielle, das Grundvertrauen in die Welt tiefgreifend. Jean Améry, der Schriftsteller, der selbst der Folter der Gestapo ausgesetzt war, schreibt einmal: Wer der Folter erlag, kann nicht mehr heimisch werden in der Welt. Das einmal eingestürzte Weltvertrauen wird nicht wiedergewonnen. Traumatisierte Patienten befinden sich also in einem Zustand erhöhter Anspannung und ständiger Alarmbereitschaft. Sie leben in der Erwartung einer erneuten Bedrohung und haben größte Schwierigkeiten, den grundlegenden Vertrauensverlust zu kompensieren. Nur durch eine längere Therapie kann durch das Vertrauensverhältnis zu den Therapeuten oder der Therapeutin allmählich eine Überwindung dieser tiefen Misstrauenserfahrung gelingen. Weiter zurück reicht das Grundmisstrauen bei der frühen Borderline-Persönlichkeitsstörung, als deren Grundlage eine frühkindliche Bindungstraumatisierung angenommen wird. Also die Bindung kommt nicht wirklich zustande. Die Ereignisse, die das Kind, das Baby, das Kleinkind erlebt, sind zu traumatisierend, missbräuchlich, verletzend, als dass ein Grundvertrauen in die Welt und in andere sich entwickeln könnte. Und daraus resultiert eine existenzielle Verletzlichkeit, eine grundlegende Ausgesetztheit, die die Menschen, die Patientinnen und Patienten gewissermaßen überall mit sich tragen und in jede Situation hineintragen. Daraus entsteht ein Schwanken zwischen einerseits der Sehnsucht nach Geborgenheit, andererseits der Angst vor Nähe. Und die dahinterstehende Erfahrung ist natürlich, dass die Bezugspersonen damals ja selbst zu einer Quelle der Bedrohung wurden. Also gerade die Menschen, die man am nötigsten gebraucht hat, wurden jetzt zu bedrohlichen, zu verletzenden Personen. Und das übertragen Menschen mit einer frühen Störung in ihre interpersonale Wahrnehmung hinein. Sie nehmen andere immer sehr rasch und sehr intensiv als möglicherweise verletzend, entwertend oder gar feindselig wahr. Das betrifft auch die eigene Selbstwahrnehmung. Es kommt dazu, dass verschiedene Persönlichkeitsanteile nicht gut integriert werden können, dass man sich selbst und andere als entweder nur gut oder nur böse ansieht. Es gibt zwar Versuche, sich an andere Menschen zu binden, aber diese Versuche sind aufgrund der übermäßigen Erwartungen und gleichzeitig übermäßigen Befürchtungen doch häufig zum Scheitern verurteilt. Und das dann enttäuschte Vertrauen führt zu der Erwartung und Annahme, dass vom Gegenüber ohnehin grundsätzlich nichts Gutes zu erwarten sei. Also ein fortwährendes Schwanken zwischen der Sehnsucht nach Nähe und der massiven Angst vor Verletzung, die gewissermaßen vorweggenommen wird und damit die Beziehung immer wieder in Frage stellt und immer wieder zerstört. Ich überspringe einen Teil über die Schizophrenie als Vertrauensstörung und komme zu einer Psychotherapie von Vertrauensstörungen und einigen Anmerkungen dazu, wie wir aus dem Verständnis des Vertrauens und des Misstrauens, des Grundvertrauens und des Grundurmisstrauens zu einem Verständnis der Gestaltung der therapeutischen Beziehung kommen können. Wir haben gesehen, die Etablierung einer verlässlichen therapeutischen Beziehung kann eigentlich die heilsame und die eigentlich heilsame Erfahrung geben. Das heißt, wir können versuchen, durch die intensiven Kontakte, die inzwischen zwischen Therapeutin und Patient ablaufen, auch auf der nonverbalen Ebene etwas wie die Zwischenleiblichkeit des Vertrauens herzustellen. Und dazu braucht es vertrauensfördernde Rahmenbedingungen. Die Grundlage für Vertrauen ist also ein Rahmen und ein Setting, das eine Atmosphäre der Verlässlichkeit und der Sicherheit ermöglicht. Dazu gehören einfache Voraussetzungen wie ein separater, ein schalldichter Raum, eine genaue Absprache der Dauer und Frequenz des Zeitpunktes von Sitzungen und ein Einhalten dieser Rahmenbedingungen, auch entsprechende Verhaltensregeln, Umgang mit Therapieausfall und Unterbrechungen, Schweigepflicht. All das gehört zu den Absprachen, bei denen sich der Patient sicher fühlen muss, dass er nicht in eine unerwartete Situation gerät, dass er den Verlauf der Behandlung und der Beziehung auch in seinen äußeren Bedingungen sozusagen vorhersehen kann, nicht überrascht wird. Vertrauensfördernde Rahmenbedingungen. Dann geht es um eine therapeutische Grundhaltung. Nicht nur in der Therapie von Patienten mit basalen Vertrauensstörungen, sondern auch allgemein hat sich die Grundhaltung der humanistischen Psychotherapie als besonders förderlich erwiesen, um Vertrauensbeziehungen herzustellen. Diese Grundhaltung hat Carl Rogers, der Begründer dieser Therapie, einmal mit der Trias von Akzeptanz, Empathie und Echtheit beschrieben. Und diese Haltung kann heute als Grundlage verschiedener Psychotherapieverfahren gelten, die bei Patienten auch gerade mit einer frühen Störung angewandt werden. Was meint das? Nun, Akzeptanz heißt, dass der Patient vorbehaltlos akzeptiert wird. Das heißt, ihm wird ein positives Anliegen zuerkannt. Er darf sich innerhalb des vereinbarten Rahmens so äußern und verhalten, wie er möchte. Er muss sich nicht verstellen. Es wird ihm ein Vertrauensvorschuss entgegengebracht, von dem ja schon die Rede war, sodass er sich seinerseits in der Therapie anzuvertrauen lernt und Selbstvertrauen entwickelt. Grundsätzlich heißt das, wir müssen die Gefühle, die Einstellungen, die Auffassungen, die Gedanken der Patienten immer als Ausdruck ihrer Persönlichkeit akzeptieren. Und das gilt auch dann, wenn die Beziehung sich als problematisch erweist und Widerstände gegen die Behandlung auftreten. Der Patient also auch selbst zur Aufrechterhaltung des Problems beiträgt. Letztlich, so müssten wir uns klar machen, handelt es sich immer um Konflikte und Lösungsversuche, die aus der Lebensgeschichte der Patienten heraus verständlich werden. Der Therapeut versteht sich also als Anwalt des Patienten und zeigt auch über Dissonanzen hinweg seine Loyalität zu ihm. Das zweite Prinzip ist die Empathie. Empathie ist ein vielschichtiges Phänomen. Das enthält sowohl Aspekte von Zwischenleiblichkeit als auch von kognitiver Perspektivenübernahme, wie ich vorhin schon gezeigt habe. Die zwischenleibliche Ebene ist die basale. Sie geht zurück auf die frühe Kindheit und hier wiederholen wir oder stellen wir her, was eigentlich als Vertrauensbeziehung das Urvertrauen ermöglicht hat oder ermöglichen sollte. Der Therapeut und die Therapeutin werden dann als empathisch erlebt, wenn sie auf einer nonverbalen Ebene zugewandt und wohlwollend sich zeigen. Dabei geht es besonders darum, fein wahrzunehmen, sensitiv wahrzunehmen, wie der Patient sich gerade in der Beziehung fühlt, ob er sich zum Beispiel zurückhaltend zeigt, weil er sich beschämt fühlt, eine Intervention vielleicht als kränkend erlebt, ob er sich skeptisch zeigt, vielleicht sogar abwendet oder aber sich öffnet. Körperhaltung spielt eine ganz große Rolle dabei, die wechselseitige Resonanz, auch die Synchronisierung von Gesten und Haltungen hat sich als ein wichtiges Kriterium für die Qualität der Therapie erwiesen. In Videoanalysen kann man zeigen, dass gute Therapien und gut verlaufende Therapien mit einer Synchronisierung der Ausdrucks- und Bewegungsgesten einhergehen, die intuitiv abläuft, also auf die eigentlich nicht geachtet wird. Eine therapeutische Beziehung kann sich besonders dann gut entwickeln, wenn der Therapeut in der Interaktion als wertschätzend und anerkennend wahrgenommen wird. Aber es gibt auch die kognitive Ebene der Empathie. Sich wirklich gut in einen Patienten hineinzuversetzen, das erfordert die Fähigkeit des aktiven Zuhörens, also des intensiven Begleitens, auch im Zuhören, auch in der Wahrnehmung. Aufnehmen, verstehen, was der Patient schildert, sich wirklich in seine Lage versetzen und sich für seine Gedanken, Motive und Konflikte zu interessieren. Und das dritte Prinzip ist die Echtheit oder Kongruenz. Sie zeigt sich darin, dass die Therapeutin ihre Gefühle, ihre Gedanken aufrichtig äußert, keine schablonenhaften Rückmeldungen gibt, sich nicht hinter einer professionellen Fassade verbirgt. Und das heißt natürlich nicht, die Patienten immer nur sozusagen pfleglich zu behandeln, also immer nur freundlich zu behandeln, sondern Verhaltensweisen, die gerade bei Patienten mit frühen Störungen auftreten, die ja auch mit Aggression, Feindseligkeit reagieren können, die müssen natürlich aufgegriffen werden. Die müssen natürlich auch sorgfältig intervenierend gespiegelt werden, so dass die Beziehung trotzdem tragfähig bleibt. Patienten mit einer solchen frühen Störungen sind besonders vulnerabel, wie wir gesehen haben. Sie sind durch Interventionen oft leicht in ihrem Selbstwert kränkbar. Insofern muss jede auch authentische Rückmeldung immer mit dem Blick auf den Zeitpunkt des Therapieprozesses gegeben werden. Reicht die Beziehung wirklich? Ist sie wirklich tragfähig genug, um auch einmal eine kritische Äußerung zu machen? Und dann erst wird es gelingen, Vertrauen auch über die unvermeidlichen Klippen des Therapieprozesses zu bewahren. Ich komme zu einem Resümee. Vertrauen ist, wenn man so will, die Antwort auf die grundsätzlich vulnerablen, fragilen Bedingungen menschlicher Existenz. Durch Vertrauen können wir sie gemeinsam tragen. Als emotionale Beziehungsqualität und als existenzielles Gefühl ermöglicht Vertrauen ein zuversichtliches Verhältnis zu sich selbst, zur Welt und zu anderen. Es lässt uns in der Welt leiblich und atmosphärisch beheimatet fühlen. Gelungene und verinnerlichte Beziehungserfahrungen der ersten Lebensjahre sind es in erster Linie, die das Grundvertrauen in seinen verschiedenen Dimensionen entstehen lassen. Ist dieses Grundvertrauen aufgrund von negativen Erfahrungen erschüttert, dann manifestiert sich das in strukturellen, frühen Störungen und in einem oft bleibenden Grundmisstrauen. Basale Vertrauensstörungen sind in der Klinik und der klinischen Praxis der Psychiatrie und Psychosomatik, wie wir gesehen haben, weit verbreitet. Sie können die Behandlung deutlich erschweren. Patienten, denen aufgrund einer strukturellen Erkrankung oder einer posttraumatischen Störung das Vertrauen in sich selbst und in die Welt verloren gegangen ist, leiden unter Beeinträchtigungen, die oft Depressionen und Angststörungen einschließen. Sie neigen oft zu einer Chronifizierung ihrer Störung. Eine Berücksichtigung der Konzepte des Grundvertrauens und Grundmisstrauens kann helfen, über eine Etablierung der elementaren Vertrauensbeziehung zwischen Therapeutin und Patient, diese Grundmisstrauenseinstellung zu verändern. Und dafür spielen Überlegungen und Etablierungen eines vertrauensfördernden Rahmens der Therapie eine ebenso große Rolle wie die humanistische Grundhaltung, die ich in der Trias von Akzeptanz, Empathie und Echtheit beschrieben habe. Eine wohlwollende, engagierte Einstellung, die Achtsamkeit auf zwischenleibliche Signale und respektvolle Interventionen, all das kann helfen, dem Patienten dabei helfen, Vertrauen in sich selbst und in die gemeinsame Lebenswelt wiederzugewinnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.